NDR Info. Themen des Tages.
Das Comeback des Jahres: Heizen mit Öl und Gas. An den Fakten zur Klimakrise hat sich nichts geändert, aber am Heizungsgesetz, worauf sich Union und SPD verständigt haben, was die Auswirkungen auf das Erreichen der Klimaziele sein könnten, aber auch, wie die Branche mit den neuen Vorgaben umgehen kann. Das ist das Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir schauen außerdem auf den Kanzler in Peking und auf Trumps Rede zur Lage der Nation. Zuerst aber zum neuen Heizungsgesetz. Noch gibt es lediglich Eckpunkte, aber die zeigen, nicht nur CDU/CSU, die sich an Robert Habecks Entwurf und am Ampelgesetz abgearbeitet hatten, haben ganz andere Vorstellungen von der Wärmewende. Auch die SPD ließ sich nun darauf ein, die Modernisierung deutscher Heizungskeller noch einmal neu und mit weniger staatlichen Vorgaben zu organisieren. Gabriele Intemann fasst zusammen, was in den Eckpunkten steht und wie heute die Reaktionen ausfallen.
Der Wahlkampf klingt noch nach, wenn Unionsfraktionschef Jens Spahn die Eckpunkte auf einen Punkt bringt.
Die entscheidende Botschaft ist, wir geben den Menschen ihre Freiheit zurück, die Robert Habeck ihnen genommen hat mit viel Gängelung.
Seine CDU-Parteikollegin Wirtschaftsministerin Katharina Reiche erklärt, was die geplanten Regeln für neue fossile Heizungen konkret bedeuten.
Für die Öl- und Gasheizungen gilt, dass ein 10%iger Anteil von Biogas oder Bioöl genutzt werden muss.
Immobilienbesitzer müssen ab 2029 mit ihren Versorgern einen entsprechenden Vertrag abschließen. Und zwar nur dann, wenn sie in Zukunft eine neue Öl- oder Gasheizung einbauen. Staatliche Förderung soll es für fossile Heizungen nicht geben. Zuschüsse gibt es weiterhin nur für Wärmepumpen und andere Heizungen, die mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden.
Die Förderung wird so fortgesetzt, wie sie ist.
Kritik an den geplanten Regeln kommt von Teilen der Opposition. Die Grünen nennen die Abschaffung der 65%-Regel ein fatales Zeichen. Ihr baupolitischer Sprecher Kassem Taher Saleh.
So werden wir niemals unsere Klimaschutzziele im Gebäudesektor einhalten können.
Von einer Katastrophe spricht Violetta Bock, die Obfrau der Linken im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz.
Diese Eckpunkte sind ein reines Papier für die Gaslobby.
Bock befürchtet, ähnlich wie die Grünen, dass vor allem Mieterinnen und Mieter die Zeche zahlen, da sie keinen Einfluss auf die Art der Heizung in ihren Wohnungen haben. Auch der Mieterbund und große Sozialverbände rechnen mit höheren Kosten für Bürgerinnen und Bürger. Katja Kipping vom Paritätischen.
Die CO2-Preise werden steigen und das heißt, fossile Lösungen werden zwangsweise zu höheren Energiepreisen führen.
Umweltverbände kritisieren die Eckpunkte ebenfalls scharf. Der BUND spricht von einer Demontage des Klimaschutzes im Gebäudesektor. Auch Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring hält die Biogasquote für neue Gas- und Ölheizungen für falsch.
Wenn Sie mal vergleichen, wie viel Energie Sie aus der Fläche rausholen können, aus einem Hektar Fläche, dann können Sie, wenn Sie da PV drauf bauen, rund 50 bis 100 Mal so viel Energie rausholen, als wenn Sie da am Ende Mais anbauen, der dann in die Biogasanlage hineinkommt.
Der Eigentümerverband Haus und Grund dagegen spricht von einem guten Tag für die Menschen in Deutschland. Wohnungseigentümer könnten jetzt wieder planen und das mit deutlich weniger Bürokratie. Aus Sicht der AfD braucht es gar kein neues Heizungsgesetz. Sie ist dafür, das bisher gültige Gesetz ersatzlos zu streichen. Bislang haben sich Union und SPD nur auf die Eckpunkte für ein neues Gesetz geeinigt. Bis Ostern soll es einen Gesetzentwurf geben. Katja Kipping vom Paritätischen hofft, dass der Bundesumweltminister darin noch für mehr Klimaschutz sorgt.
Jetzt würde ich sagen, ist es eine Frage der Ehre für den Bundesumweltminister Carsten Schneider, dass er hier von seinem Vetorecht im Kabinett gebraucht wird und für deutliche Nachbesserung sorgt.
Geht es nach der Fraktionsspitze von Union und SPD, soll das neue Gesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag gehen und dann Mitte des Jahres in Kraft treten.
Hauptstadtkorrespondentin Gabriele Intemann. Janina Schreiber schildert nun, warum Forschende und Klimaschützer fürchten, dass Deutschlands Klimaziele durch die neuen Regeln verheizt werden.
Ein Forscher der Universität Oxford spricht von einer katastrophalen Verwässerung zentraler Vorgaben. Ein Experte des Wuppertal-Instituts warnt gegenüber dem Science Media Center, ohne die 65%-Regel steige die Gefahr, nationale und europäische Klimaziele bei erneuerbaren Energien und Energieeffizienz zu verfehlen. Zwar sei es gut, dass die Förderung bleibe, die Steuerungswirkung aber fehle. Denn elektrische Wärmepumpen seien bereits heute die wirtschaftlichste Lösung. So befürchten Fachleute, dass vor voraussichtlich weder genug Biomasse noch klimafreundlicher Wasserstoff oder synthetische Gase verfügbar sind, um schnell genug klimaschädliches Erdgas und Erdöl ersetzen zu können.
Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion. Und über die Eckpunkte der Koalition habe ich am Nachmittag mit Daniel Föst gesprochen, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima. Schaffen diese Eckpunkte nach vielen Irritationen der vergangenen Jahre wieder einen klaren Rahmen, mit dem die Betriebe ihrer Branche arbeiten und auch Kunden beraten können? Oder sind das nun einfach neue Unsicherheiten?
Also die Eckpunkte sind erstmal nur Eckpunkte. Es ist ja kein Gesetz, es ist nur mal eine Absichtserklärung. Es ist aber trotzdem wichtig, dass die jetzt gekommen sind, weil wir brauchen endlich Ruhe im Heizungskeller. Ich kann es nicht anders sagen. Dieses Hin und Her, dieses Hoch und Runter, dieses Ja, Nein muss aufhören. Jetzt haben wir zumindest mal einen Plan der Bundesregierung vorliegen, über den wir diskutieren können.
Es gab in den vergangenen 2 Jahren einerseits einen Run auf Wärmepumpen, mindestens bei Neubauten. Oder wenn eine neue Heizung fällig war. Andere haben wiederum schnell versucht, noch eine effizientere neue Gasheizung einzubauen, ehe das Fallbeil fällt. Was wird jetzt in den kommenden Monaten passieren, bis das Gesetz in trockenen Tüchern ist?
Also die Wärmepumpe ist eine gute Technik. Im Neubau, da haben Sie vollkommen recht, ist die Wärmepumpe die Heizung der Wahl. Wir müssen darüber diskutieren, ob wir, sagen wir, in allen Bestandsgebäuden, in allen Altbauten auch hier gut arbeiten können. Noch gilt das Gebäudeenergiegesetz und da sind wir auch verpflichtet, als Handwerker darauf zu beraten. Wir werden aber darauf hinweisen, dass sich etwas ändern wird, dass die neue Bundesregierung andere Vorstellungen hat. Aber ich glaube schon, wenn ich das mal als Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung und Klima sagen darf, dass sich die Wärmepumpe in weiten Bereichen durchsetzen wird.
Zwischen Robert Habecks Eckpunkten und dem Gebäudeenergiegesetz, wie es jetzt noch gilt, ist damals noch viel passiert. Sind Ihnen die Festlegungen zur staatlichen Förderung jetzt schon konkret genug, sodass jemand auf dieser Basis bestellt, oder beginnt jetzt ein großes Abwarten, was denn wirklich kommt und wann?
Das ist schwer einzuschätzen. Die Förderung, die derzeit noch gilt, ist sehr großzügig. Sie, je nach Fall kriegen Sie ja bis zu 70% bis zu einer gewissen Menge vom Staat als Zuschuss, was sehr großzügig ist. Wir werden uns dafür einsetzen als Handwerker, dass auch weiter gefördert wird. Ob das in der Großzügigkeit bleibt, da habe ich meine Zweifel. Deswegen, ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, wir müssen an der Heizung was machen, dass man sich auf einen Fachbetrieb, dass man sich auf einen Handwerker mal zubegibt und mal nachfragt, wie sieht es denn aus, wie ist es mit der Förderung, ob die so bleibt, wie sie ist, da habe ich meine Zweifel.
Überzeugt Sie das Schlagwort, und ich überhöhe mal ein bisschen das Konzept, Technologieoffenheit, von dem die Rede ist, oder haben sich andere Märkte in Europa, ähnlich wie bei der Mobilität, auch bei der Wärme zum Wohnen längst anders orientiert und Deutschland wird damit womöglich zum Geisterfahrer oder bremst das, was schon geschehen ist?
Deutschland Geisterfahrer, ganz so schlimm würde ich es nicht sagen. Wir sehen, dass die Wärmepumpe mittlerweile das am häufigsten verkaufte Heizsystem ist. War 2025 erstmal alle anderen abgehängt. Auch im Januar geht es weiter. Deswegen, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger brauchen das Gefühl, dass sie in ihrem eigenen Haus, in ihrem eigenen Heizungskeller selber entscheiden können. Ich glaube, das ist wichtig. Und das ist etwas, was die alte Debatte in der Ampelregierung zum Heizungsgesetz tatsächlich zum Problem gemacht hat, dass die Leute das Gefühl hatten, Mensch, da kommt jetzt die Regierung und sagt, das und das musst du machen, das ist die Heizung, die du jetzt nehmen musst. Also die Leute mehr oder weniger entmündigt hat. Ich glaube, das war das große emotionale Problem mit dem Heizungsgesetz. Ob jetzt aus den Eckpunkten jetzt wirklich was Besseres wird, offen formuliert, ich weiß es noch nicht, dafür ist es noch zu unkonkret. Auch die Grüngasquote wirft mehr Fragen auf, als sie tatsächlich löst. Kann nur jedem empfehlen, setzt euch mit einem Heizungsunternehmen, mit einem SAK-Betrieb mal hin. Die wissen Bescheid, die können auch konkret für das Gebäude die besten Empfehlungen abgeben.
Sagt Daniel Wöst, vor einem Jahr noch FDP-Wohnungspolitiker im Bundestag, jetzt Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima.
NDR Info. Die Meinung.
Zu den Eckpunkten von CDU, CSU und SPD für ein rund erneuertes Gebäudemodernisierungsgesetz. Jetzt der Kommentar von Arne Schulz aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.
Der Heizungskeller wird wieder zur Privatsache, sagt Unionsfraktionschef Jens Spahn. Und ich finde das sehr ehrlich, weil es zeigt, worum es hier geht. Und das ist nicht der Klimaschutz. Viele Leute haben sich geärgert über das Gebäudeenergiegesetz, fühlten sich bevormundet. Also soll er weg, der angebliche Heizhammer. Und wir alle können uns wieder frei entscheiden, ob wir auch die nächsten Jahrzehnte noch Erdöl und Erdgas in unseren Häusern verbrennen oder nicht. Tschüss Klimaziele, hallo fossile Freiheit. Damit das gleich klar ist, wie der damalige grüne Wirtschaftsminister Habeck vor 3 Jahren das Gesetz aufgesetzt hat, war aus meiner Sicht ziemlich unausgegoren, weil es am Anfang nicht verzahnt war mit den Plänen von Städten und Gemeinden, die zum Beispiel die Fernwärme ausbauen, und weil am Anfang noch nicht feststand, wie das grüne Heizen gefördert wird. Beides wurde zum Glück bald verbessert. Aber noch immer sind viele Regeln im Gesetz echt kompliziert und sehr detailliert. Man kann und sollte da einiges ändern. Aber nicht so. Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Im bisherigen Gesetz steht deshalb, dass spätestens dann kein Erdöl und kein Erdgas mehr verheizt werden darf. Ist ja logisch, anders geht's eben nicht zusammen. Trotzdem will die Bundesregierung diese Formulierung jetzt ersatzlos streichen. Das ist mal ein Heizhammer. Schon jetzt sind unsere Häuser und Wohnungen mit das größte Problemfeld beim Klimaschutz. Schon jetzt verfehlen wir die Einsparziele für Treibhausgase, ganz wesentlich, weil wir so viel mit fossilen Brennstoffen heizen. Das bisherige Gesetz sollte das ändern. Und zwar, anders als oft behauptet, ziemlich technologieoffen. Neben der Wärmepumpe erlaubt es unter Bedingungen auch den Einbau einer Wasserstoff-, Stromdirekt- oder Biomasseheizung. Auch das hätte man anders regeln und vereinfachen können. Vorschläge dazu gibt es genug. Aber auch diese Vorgabe wandert jetzt einfach in die Tonne, ohne wirksamen Ersatz. Stimmt nicht, sagt die Bundesregierung. Denn demnächst müssen dem Erdgas und Erdöl mehr Biogas oder mehr synthetischer Brennstoff beigemischt werden. Aber auch das ist aus meiner Sicht vor allem ein Ablenkungsmanöver. Die Regierung tut hier, als hätte sie eine gleichwertige Alternative. Dabei wird diese neue Maßnahme nach Aussage von Experten mit ziemlicher Sicherheit viel weniger Treibhausgas einsparen, als es die bisherigen Regeln getan hätten. Die Bundesregierung nimmt die Verschlechterung einfach in Kauf, obwohl Juristen hier mögliche Verstöße gegen nationales und europäisches Recht sehen. Lassen Sie sich also nicht einreden, dass die Reform nur ein bequemerer und bezahlbarerer Weg zu mehr Klimaschutz ist. Es ist eine bewusste Entscheidung, sich um die Klimaschäden durchs Heizen politisch nicht mehr wirklich zu kümmern. Das ist jetzt eben Privatsache.
Die Meinung von Arne Schulz in den NDR Info Themen des Tages. Außerdem Gequengel an Brotsorten in Afrika und demonstrativer Sehnsucht nach Deutschland beim Besuch auf der Weltklimakonferenz in Brasilien verliefen die großen Auslandsreisen und Antrittsbesuche des deutschen Kanzlers ohne Fehltritt. Aber nie war das Pflaster so glitschig wie in Peking und nie stand für die deutsche Wirtschaft, die Friedrich Merz ja auch nach China begleitete, so viel auf dem Spiel wie heute und morgen. Aber Merz wollte ja nicht nur Türöffner und Dealmaker sein, auch wenn er heute einen Großauftrag für Airbus eintütete. Er wollte auch, dass China verlässlicher und rechtssicherer Partner wird und seinen Verbündeten Putin vom Krieg abbringt. Uli Haug fasst den Besuchsauftakt zusammen.
Zackige Befehle, Soldatinnen und Soldaten im Stechschritt. In Peking ist der Himmel grau und Smog hängt am Morgen in der Luft. Zum Glück hat der traditionelle Empfang von Friedrich Merz durch den chinesischen Premierminister in der großen Halle des Volkes stattgefunden. Der Bundeskanzler wollte dabei ein guter Gast sein. Schon vor seiner Abreise hatte er wörtlich angekündigt, bei seinem Antrittsbesuch in China weder belehren noch maßregeln zu wollen. Entsprechend setzte Merz in Peking zum Auftakt eher auf das Verbindende.
Zwischen Berlin und Peking, Herr Ministerpräsident, liegen 7500 Kilometer. Aber das ist eine Entfernung, die wir gerne überbrücken, die wir auch gerne auch als Anlass nehmen, über diese Distanz hinweg mit unseren beiden Ländern einen guten Dialog und einen guten Austausch zu haben.
Und in der Tat, ein Treffen von Bundeskanzler Merz mit Chinas Regierungschef Li Qiang und wichtigen Wirtschaftslenkern aus beiden Ländern war freundlich und offen. Annette Rink, Präsidentin der Firma Leica Microsystems, benannte sehr diplomatisch ihre Probleme mit chinesischen Exportkontrollen, die es beispielsweise für seltene Erden gibt.
Wenn wir Offenheit, Verlässlichkeit und Dialog weiter stärken, auch bei sensiblen Themen wie Exportkontrollen, können wir wirtschaftliche Interessen mit nachhaltigem Fortschritt verbinden und unsere Partnerschaft auf ein neues Niveau heben.
Friedrich Merz warb wiederum um chinesische Investitionen in Deutschland und benannte gleichzeitig die Probleme und das stark wachsende Handelsdefizit.
Aus unserer Sicht ist es wichtig, marktverzerrende Subventionen abzubauen und zu einer Konsolidierung des Marktes dort zu kommen, wo wir Überkapazitäten sehen.
Am Nachmittag dann noch ein Treffen mit Staats- und Parteichef Xi. Auch hier wurden schwierige Themen wie Menschenrechte nicht öffentlich angesprochen. Ein Kurs, der ankommt. Denn Xi kündigte an, er wolle daran arbeiten, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Deutschland auf ein, Zitat, neues Niveau zu heben. Und der Bundeskanzler sieht die Beziehungen als große Chance.
Wir sollten auch die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen wieder aufnehmen, die durch den Regierungswechsel in Berlin und durch die Pandemie unterbrochen worden sind. Ich habe das mit Ihrem Ministerpräsidenten heute schon besprochen, dass wir das sehr bald auch wieder gemeinsam aufnehmen.
Wirtschaftlich war der erste Reisetag ebenfalls erfolgreich. Denn wie Bundeskanzler Merz angekündigt hat, will die chinesische Regierung bis zu 120 weitere Flugzeuge bei Airbus bestellen. Details sind noch unklar, dass die Firma aber die Flugzeuge in China produziert, ist wahrscheinlich. Denn zuletzt wurde ein zweiter Produktionsstandort eröffnet.
Hauptstadtkorrespondent Uli Haug begleitet Bundeskanzler Merz auf seiner China-Reise. Faktenchecker mussten Sonderschichten einlegen, Late-Night-Moderatoren live senden, alles geschuldet der State of the Union-Rede von Präsident Trump. Vor beiden Kammern des Kongresses und vor einer der beiden mit Olympiagold dekorierten Eishockey-Teams der USA. Natürlich des männlichen Teams. Eine Rede in Rekordlänge angesichts der vielen Erfolgsmeldungen und Behauptungen, die sich teils hart im Raume mit der Sachlage stießen. Gudrun Engel in Washington. Was bleibt am Morgen danach von der Rede? Oder war sie die übliche mäandernde Wahlkampf-Suada nur in festlicherem Rahmen?
Also klar, Glanz und Gloria war da eine Menge. Es war die große Bühne. Deswegen war Donald Trump auch so begeistert dabei. Aber es war inhaltlich sehr, sehr kleinteilig. Es hatte wenig Substanz. Es waren viele Kleinthemen, aber wenig Information dazu, wie das A umgesetzt werden und B finanziert werden soll. Insofern hat er versucht, Glanzmomente zu schaffen, indem er komplett vom Programm abgewichen ist. Er hat im Laufe dieser Rede 4 verschiedene Medaillen verliehen. Das ist absolut unüblich und so eigentlich nicht vorgesehen. Jedenfalls steht so nicht in der Verfassung, wo drin steht, dass man diese Rede zur Lage der Nation halten muss.
Ganz Europa blickte gestern ja auf 4 Jahre russischer Krieg in der Ukraine. Viele Regierungschefs und die EU-Spitzen waren in Kiew. Für Friedensfürst Donald Trump aber eher ein Randthema gestern, oder?
Ja, er hat sich sehr, sehr lange mit innenpolitischen Themen befasst und dann erst am Ende die Außenpolitik angeschnitten. Und da war die Ukraine ihm tatsächlich nur einen Halbsatz wert, nämlich, dass er sich weiter bemühen wird, diesen Krieg zu beenden, wie er das mit allen Kriegen tut. Und dann hat er sich wieder dafür gelobt, dass er angeblich 8 Kriege schon beendet habe. Aber tatsächlich aus europäischer Sicht war da wenig Information, wie er denn nun zur NATO steht und auch, wie es mit der Ukraine weitergehen soll.
Die Republikaner haben alles begeistert gefeiert. Bleiben Sie also dabei, dem Präsidenten fähnchenschwenkend in den Wahlkampf für die Midterm-Elections zu folgen?
Ja, man hatte im Vorfeld bereits ausgemacht, dass man da geschlossen auftreten will, das Kabinett und eben auch die Abgeordneten und Senatoren der Republikaner. Für die war das Ganze gestern ehrlicherweise so ein bisschen eine Gymnastikstunde, weil sie ständig bei jedem Punkt, den Donald Trump gemacht hat, aufgesprungen sind und Standing Ovations gegeben haben. Zwischendurch gab es USA, USA-Rufe. Auf der demokratischen Seite blieb es sehr, sehr still. Aber die Republikaner haben gezeigt, nein, das ist unser Präsident und dem folgen wir mehr oder weniger bedingungslos.
Und wie fallen die Reaktionen der Demokraten, der Kommentatoren, deren Medien nicht zum politischen Trump-Lager gehören, aus und eventuell auch Blitzumfragen zur Rede?
Also wirkliche Umfragewerte zu dem Thema gibt es im Moment noch nicht, aber natürlich Reaktionen von nicht repräsentativen Umfragen und da kommt es eben immer darauf an, wen man fragt. Die Republikaner sind begeistert von ihrem Präsidenten, aber die Demokraten natürlich nicht viele, so viele wie nie zuvor. 73 Abgeordnete sind der Rede gestern komplett ferngeblieben und haben bei Gegenveranstaltungen teilgenommen, weil sie gesagt haben, wir sparen uns lieber die Zeit, in der uns der Mann belügt und betrügt, und nutzen sie lieber für politische Arbeit. Das heißt, im demokratischen Lager hat man versucht, die da waren, nicht weiter aufzufallen, nicht zu klatschen, keine Gegenrufe zu machen. Das ist fast gelungen. Ein Abgeordneter aus Texas musste den Saal verlassen, nachdem er ein Plakat hochgehalten hat, auf dem stand Blacks are not apes, also Schwarze sind keine Affen. Das war eine Anspielung darauf, dass Donald Trump ja die Obamas als Affen dargestellt hat in einem Social-Media-Video.
Washington-Korrespondentin Gudrun Engel. Und am Nachmittag habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook gesprochen. Sie leitet das Deutsch-Amerikanische Zukunftsforum der Bertelsmann-Stiftung. War es also im Grunde eine Variation seiner Dauerwahlkampfreden oder hatte es Staatsmann-Format, falls so etwas in den USA überhaupt noch gefragt und lieferbar ist?
Also das hatte Staatsmannformat jedenfalls in dem, was ihm umgab. Aber tatsächlich waren die Sticheleien gegen den politischen Gegner, die dann ständig quasi anti-amerikanisch genannt wurden, verunglimpft wurden, auch weil sie nicht aufgestanden sind, weil sie nicht reagiert haben auf seinen Spruch Amerika für Amerikaner. Das fand er unpatriotisch. Er hat immer wieder das, was er tatsächlich in diesen öffentlichen Reden, auch in den Wahlkampfreden immer macht, zurückgegriffen auf die 4 Jahre der Biden-Regierung, hat versucht zu verteilen oder auszuteilen gegen den politischen Gegner, dass tatsächlich alles das, was gerade nicht stimmt, und es stimmt ja so einiges nicht in der amerikanischen Volkswirtschaft, aber auch die Umfragewerte unterstreichen, dass seine Wähler tatsächlich auch nicht genau verstehen, wie seine Prioritäten jetzt noch durchzubringen sind, beziehungsweise meinen sie, er habe die falschen Prioritäten. Also wie das zusammenpassen soll, diese Unsicherheiten, die sich im Land ganz stark breit machen, die hat er versucht mit seinem Zuspruch und Anspruch an seine Republikaner dort jedenfalls für den Moment zu verdecken. Das wird vermutlich nicht eigentlich reichen für einen Wahlkampf. Und das haben wir in Iowa bei einer letzten Wahlkampfrede vor einigen Wochen schon gesehen. Da haben ihn die Farmer da ziemlich verwirrt angeschaut.
Im Januar ist Ihr Buch »Der amerikanische Weckruf« erschienen. Wir sollen ihn vernehmen. Ist es für die Amerikaner selbst schon zu spät? Oder sind die Entscheidungen des Supreme Courts zu den Zöllen, Richterentscheidungen zu ICE und die Demonstrationen gegen ICE in Metropolen ein Fanal? Also sehen Sie die US-Demokratie noch in der Spur?
Ich sehe die amerikanische Demokratie weiterhin in Gefahr. Ich sehe aber sehr wohl, wo die Spur des Widerstands und das Rückrudern herkommen kann. Die jetzige Entscheidung des Supreme Court, die vor einigen Tagen gefällt worden ist, zu der Aussetzung der Präsidentialdekret macht, wenn man so möchte, was die Zollauflagen angeht, ist damals angestrengt worden von 12 Staatsanwälten der Bundesstaaten, im Übrigen auch mit Unternehmen, besonders Kleinunternehmer, die sehr gelitten haben unter diesen Zollauflagen. Also man sieht, dass in der Kombination von Bundesstaaten und der Justiz der Widerstand und die Kontrolle des Präsidenten weiterhin funktioniert. Was aber tatsächlich nicht funktioniert, und das hat man natürlich sofort in der Reaktion gesehen, ist die Perfidie, weiterhin über eine vermeintliche Eigenzuschreibung der präsidentiellen Macht. Denn Zölle müsste der Kongress, also Zölle, die lange halten, die funktional sind, müsste der Kongress tatsächlich jetzt absegnen. Der größte Nachrichtenwert aus der Rede gestern Nacht kam tatsächlich, als er sagte, das müsse der Kongress weiterhin nicht tun. Er würde das über andere Autoritäten weiterhin versuchen. Für die Republikaner im Kongress muss das tatsächlich eine Erleichterung gewesen sein. Denn, wie wir inzwischen natürlich auch ganz klar verstanden haben, Zölle, das sind tatsächlich Steuern, wenn man so will, durch die Hintertür, die eben die amerikanischen Konsumenten zahlen. Im Schnitt pro Familie entweder ungefähr zwischen $1,200 und $1,700 pro Familie. Das belastet die Amerikaner in ihrer Wahrnehmung dieser Wirtschaft noch nachträglich und zusätzlich. Also die Zölle sind in dem Sinn eine Milchmädchenrechnung für die amerikanische Wirtschaft.
Die Midterms haben Sie angesprochen, die Halbzeitwahlen im Kongress. Sind die Schwelle zur politischen Zukunft der USA der kommenden Jahre? Also entscheidet sich im Grunde im Herbst, ob es eine Alternative gibt zu Vance 1 oder Trump 3?
Ja, die Antwort ist jein, tatsächlich. Wir sehen in allen möglichen Bereichen, wie gerade diese Regierung versucht, am Wahlsystem zu drehen. Warum? Weil die Wählerkoalition, die Donald Trump erst diesen Wahlsieg beschert haben 2024, die bricht in sich zusammen. Die Kernwähler sind noch da. Die Latinos und Minderheiten, die er damals hat für sich gewinnen können, die sind weg. Die Jugendwähler der MAGAs sind auch weg. Und die ehemals unbeständigen Wähler, die würden gar nicht bei einer Midterm-Wahl wählen. Diese Zwischenwahlen sind in der Regel nicht so populär. Das heißt, ihm fehlt die Basis. Und wenn die Basis fehlt, muss ein auf Autokratie ansetzender Präsident dafür sorgen, dass die Wahl auf andere Art und Weise stimmt. Und darauf müssen wir uns in Europa einstellen, dass die nächsten Wochen und Monate, gerade was diese Einschnitte angeht, sehr viel Ärger werden und damit weiterhin die amerikanische Demokratie bedroht bleibt. Was können die Demokraten dem entgegensetzen? Erstens brauchen sie ein schlüssiges Programm und zweitens brauchen sie eine unglaubliche Wählermotivation ihrer eigenen Wähler. Denn tatsächlich geht es bei einer Zwischenwahl im November nur noch um 5% der amerikanischen Wählerstimmen. Das ist alles denkbar knapp. Also wenn man so will, die Zukunft der amerikanischen Demokratie, einer Funktionalität, ob man die Macht des Präsidenten wieder eingehegt bekommt, das hängt in Summe immer noch am seidenen Faden.
Die USA-Expertin Catherine Klüver, Ashbrook am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Mittwoch.